Also von dem Export erfuhr ein Friedensaktivist, Jürgen Kresslin, 2010 derzeit, von einem Ausbilder von Heckler & Koch, der für die Firma in Mexiko war und dort Leute ausgebildet hat, und zwar in Regionen, in denen die Waffen nie hätten gelangen dürfen. Und das war ihm irgendwann mal zu viel, und dann hat er sich eben an Jürgen Kresslin gewandt und ihm erzählt, hier die Waffen sind, ich habe da Leute ausgebildet in Gegenden, in denen die ich gar nicht hätte sein dürfen, sozusagen. Und darüber hat man erstmal überhaupt über die Exporte erfahren. Und dann hat Jürgen Kresslin 2010 bei der Stuttgarter Staatsanwaltschaft Anzeige erstattet gegen Heckler & Koch wegen der illegalen Lieferung von G36 Gewehren nach Mexiko. So hat man grundsätzlich davon erfahren. Dass die dann eingesetzt wurden in diesen Regionen, in Guerrero vor allem, aber auch in Chihuahua im Norden Mexikos. Also ich habe darüber erfahren, weil ich ja als Korrespondent in Mexiko arbeite, mich damit beschäftigt habe. Und dann in Zusammenarbeit mit Menschenrechtsorganisationen eben auf die Spur gekommen bin. So, und dann haben wir das publiziert entsprechend.
Ja, diese Gewehre hätten eigentlich nicht dort sein sollen und hätten vor allem nicht in diesen bestimmten Regionen, wie zum Beispiel in Guerrero, sein dürfen. Wie konnte das dann trotzdem passieren? Wie sind diese Gewehre dahin gekommen?
Ja, sagen wir mal, der ganze Ansatz des Exportes war relativ naiv, wenn man es so sagen kann. Naiv ist vielleicht der falsche Begriff. Aber das Bundesausfahramt hat den Export dieser Waffen grundsätzlich nach Mexiko genehmigt, hat den Export von knapp 10.000 dieser G36-Waffen genehmigt, aber eben an das mexikanische Verteidigungsministerium. Das sind die, die Waffen gekauft haben. Mit der Vorgabe, wenn man so will, dass die in 4 Bundesstaaten nicht gehen. Also für diese 4 Bundesstaaten wurde definitiv keine Liefergenehmigung ausgestellt. Die Waffen wurden dann nach Mexiko geliefert, ans mexikanische Verteidigungsministerium. Und dort hat man sich relativ wenig dafür interessiert, dass die Deutschen sagen, wir dürfen da und da und da nicht hinkommen. Die wurden einfach genauso dorthin geliefert. Oder um genau zu sein, von diesen knapp 10.000 Waffen wurden über 4.700 genau in diese 4 Bundesstaaten geliefert. Diese 4 Bundesstaaten waren Chiapas, Chihuahua, Jalisco und eben Guerrero. Also Gebiete, wo man damals meinte, das wären jetzt, also Bundesausfuhramt eben keine Genehmigung gegeben hat, weil angeblich speziell in diesen Gebieten die Menschenrechtsverletzungen besonders stark seien, besonders schwerwiegend seien. Aber darum hat sich das mexikanische Verteidigungsministerium nicht gekümmert. Die haben die halt überall hin geliefert. So.
Ja, nun könnte man natürlich fragen, wenn diese Weiterlieferung oder Weitertransporte der G36-Gewehre ja auch innerhalb Mexikos stattgefunden hat, in welchen Punkten wird denn da Heckler & Koch belastet, dass sie das zugelassen haben? Wo liegt da die Anklage an Heckler & Koch auch an?
Es ist so, dass wenn eine deutsche Firma Waffen in ein Krisengebiet schicken will, oder auch grundsätzlich, wenn Waffen exportiert werden, braucht die Firma vom Käufer eine Endverbleibserklärung. In dieser Endverbleibserklärung, da muss der Kunde im Prinzip bestätigen, die Waffen gehen dort und dort und dort hin. Mit dieser Endverbleibserklärung des Kunden geht dann das Unternehmen, also Heckler & Koch, zur Ausfuhrbehörde und sagt, hier, der Kunde bestätigt, die Waffen gehen dort und dort und dort hin. Und dann genehmigt das Bundesausfuhramt also den Export dieser Waffen. In dem Fall war das jetzt einfach so, dass, und deswegen stehen diese 6 Leute in Stuttgart ja auch vor Gericht, dass man davon ausgeht, dass der Handelsvertreter in Mexiko das mit einem General eben vom Verteidigungsministerium zusammen das ganz genau ausgebaldowert hat. Man hat gesagt, pass auf, wir brauchen Exportgenehmigungen, auf denen diese 4 Bundesstaaten nicht draufstehen, weil in diese 4 Bundesstaaten bekommen wir keine Genehmigung. Das lief offensichtlich in Absprache zwischen dem Handelsvertreter in Mexiko, dem General, aber auch der Konzernzentrale von Heckler & Koch in Oberndorf. Also, und so gab man dann einfach nur Endverbleibserklärungen an Regionen ab, in die die Exporte genehmigt wurden. Und für die anderen, da wo die Waffen real hinkamen, die standen halt auf dem Papier nicht mehr drauf. Da stand dann anstatt Chiapas einfach, sagen wir, Tamaulipas drauf, also ein anderer Bundesstaat. obwohl die real dorthin gegangen sind. Und das lief, dafür haben wir auch Unterlagen, lief das in Kooperation, in Absprache zwischen Konzernen, Zentrale und Mexiko-Stadt.
Jetzt ist das aber ja quasi nur ein Teil der Schlagzeilen, die man auch immer wieder vorgelegt bekommt. Erst kürzlich dann auch gab es wieder neue Recherchen, die nahelegen, dass da Schmiergelder geflossen sind zwischen Heckler und Koch, der CDU und auch der FDP. Die Taz, die Tageszeitung Report Mainz haben dazu dann auch Dokumente vorliegen. Sie haben auch gerade einen Artikel auch in der Taz darüber geschrieben. Was sind es denn für Dokumente und was geht aus diesen hervor?
Also es handelt sich um interne Untersuchdokumente von internen Untersuchungen innerhalb des Unternehmens Heckler & Koch. Es ist so, dass 2010, 2011 irgendwann war klar, das gibt für die Betriebsleitung, für die Geschäftsführung von Heckler & Koch ein großes Problem, weil offensichtlich war, da lief was schief, da lief was illegal. Jetzt um zu gucken, dass man das von der Geschäftsführung wegbringt, hat man im Prinzip schwarze Schafe gesucht. Also man wollte innerhalb des Betriebes zwei, drei Leute finden, die man für die ganze Geschichte verantwortlich machen kann, dass man erklären kann, nee, wir als Geschäftsführung wussten davon gar nichts, sei es Herr so-und-so und Frau so-und-so für verantwortlich. Und deswegen hat man eine interne Untersuchung gemacht, also innerhalb des Betriebs, in der man versucht hat, herauszufinden, wer ist denn dafür verantwortlich. Und diese Untersuchung, die hat auch zu einem Ergebnis geführt. Dann hat man auch tatsächlich zwei, drei Verantwortliche gefunden und wollte eigentlich die einfach aus dem Betrieb rausschmeißen und dachte, damit ist die Sache erledigt. War sie dann im Endeffekt nicht, aber die Papiere, die uns vorliegen, ist diese Untersuchung. Und in dieser Untersuchung ist ganz offensichtlich, dass einer der Geschäftsführer, der Herr Bayerle, der früher Landesgerichtspräsident in Rottweil war und danach dann direkt zu Heckler & Koch eingestiegen und ist, also nach seiner Pensionierung. Und der war dann bei Heckler & Koch zuständig für die Exporte, für Exportgenehmigungen und so weiter. Und nachdem es dann 2010 immer problematischer war, noch Waffen nach Mexiko zu exportieren, weil auch das Auswärtige Amt hatte da Probleme, also wollte eigentlich keine Exporte mehr genehmigen, weil klar war, die Menschenrechtslage in Mexiko ist so schwierig, dass man eigentlich nicht mehr genehmigen kann. Und da das so schlecht lief, hat er intern im Betrieb den Beirat, dem Gremium, das eben dann, wenn Gelder fließen müssen, zustimmen muss, den Beirat wörtlich gebeten, also es geht nichts mehr mit den Genehmigungen, wir müssen da jetzt wörtlich auf die politische Schiene gehen und das heißt erstmal, wir müssen Geld spenden. So, und das ist ja meiner Ansicht nach eine sehr klare Aussage. Also sprich, man braucht politische Unterstützung, um die Genehmigungen doch noch durchzubekommen und um diese politische Unterstützung zu bekommen, sagt man, muss man erstmal an mehrere Leute Geld spenden, damit sie die politische Unterstützung in der Form bekommen. Das ist das, was wir jetzt dokumentiert haben und was meiner Ansicht nach ganz offensichtlich Bestechungsgelder sind.
Bestechungsgelder ist hier der Vorwurf oder auch die Vermutung, die aus diesen Recherchen hervorgeht. Was bedeutet denn das nun vielleicht auch konkret für Heckler & Koch oder für die beteiligten Politikerinnen und Politiker an dieser Aktion?
Na, das große Problem dieses Prozesses in Stuttgart ist, da sitzen jetzt 6 Leute vor Gericht, also ehemalige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Heckler & Koch. Aber ansonsten wurden sämtliche Spuren, die darauf hinweisen, dass Politiker in irgendeiner Form mit eingebunden sind in dieses ganze Geschäft und dass zum Beispiel das Bundeswirtschaftsministerium offensichtlich kooperiert hat mit Heckler & Koch, um diese Exporte durchzubekommen oder einzelne Leute im Bundeswirtschaftsministerium. Diese ganze Schiene wurde komplett beendet. Es gab vorher schon mal Ermittlungen gegen Volker Kauder, CDU-Politiker eben aus der Region, wo Heckler & Koch ansässig ist, Fraktionsvorsitzender der Union im Bundestag. Also diese Ermittlungen gegen ihn und gegen andere wurden schon im Januar 2017 eingestellt und gegen das Bundeswirtschaftsministerium, wo der Rechtsanwalt Holger Rothbauer aus Tübingen, der eben mit Jürgen Kresslin zusammen die ganze Geschichte juristisch verfolgt hat, der hatte auch 2012 gegen das Bundeswirtschaftsministerium Anzeige erstellt. Auch diese Ermittlungen wurden nicht weiter verfolgt. Und das ist ein großes Problem an der ganzen Geschichte, dass eigentlich nur die unternehmerische Seite sozusagen beleuchtet wird. Aber die ganze korrupte Struktur, die hinter solchen Waffenkosten und Waffenverkäufen oft steckt, die wird gar nicht aufgegriffen. Ne? Und sagen wir mal, die Papiere, die wir jetzt bekommen haben, die das bestätigen, dass da ganz offensichtlich Geld gezahlt wurde, um Interessen durchzusetzen, die kann jetzt helfen, dass diese Spur vielleicht doch wieder auch von der Staatsanwaltschaft, vom Gericht dann später aufgegriffen wird.
Illegaler Export von Waffen, Bestechungen, hier diverse Absprachen, möchte man meinen, seien alles recht hohe Risiken, um zu verkaufen. Alles Dinge, die möglicherweise früher oder später, wie man sieht, mitunter auch veröffentlicht werden. Können Sie sich vorstellen, welches Interesse da Heckler und Koch oder auch beteiligte Politikerinnen und Politiker hatten, diese Risiken auf sich zu nehmen, um dennoch einen Export zu ermöglichen?
Ich glaube, die Risiken sind nicht besonders hoch gewesen. Dieser Fall Mexiko war insofern ein Ausnahmefall, dass da einige aktive Journalisten auf verschiedenen Ebenen und die ARD und ein Aktivist, eben Jürgen Kresslin und seine Organisation und ein Anwalt gut zusammengearbeitet haben, um an einem Fall mal zu verfolgen, was da eigentlich alles läuft. Und darüber ist offensichtlich geworden, dass da irgendwie ziemlich viel nicht legal läuft. Ich halte das in diesem Heckler und Koch-Fall nur für beispielhaft. Bei Rheinmetall kann man in viel größeren Dimensionen das verfolgen, dass sie Waffen, die in Deutschland nicht exportiert werden dürfen, zum Beispiel nach Saudi-Arabien dann, oder eigentlich nicht nach Saudi-Arabien, aber in die Region, dass die dann einfach von Italien aus produziert werden und von Italien dann nach Saudi-Arabien und in die Region exportiert werden. Also diese Ebene von fragwürdigen bis illegalen Geschäft, strafbar, aber doch völlig grenzwertig, die finden ständig statt. Und in dem Fall von Heckler & Koch war das eben so, dass dadurch, dass man es verfolgt hat, konnte man das Ganze mal so aufzeigen. Das ist nicht so, dass das besonders gefährlich ist, weil bisher praktisch niemand vor Gericht saß. Das ist mit Heckler & Koch ist wirklich ein einzigartiger Fall, dass man es geschafft hat, nach 8 Jahren Druck die Verantwortlichen und zumindest der unternehmerische Teil der Verantwortlichen vor Gericht zu bringen. Und auch da muss man sagen, die Stuttgarter Staatsanwaltschaft hat jahrelang alles dafür getan, dass dieser Prozess nicht stattfindet. Wenn nicht einige Journalisten und eben Aktivisten ständig Druck gemacht hätten und immer wieder neue Beweise gebracht hätten, dann wäre dieses Verfahren nie zustande gekommen. Also das ist was ziemlich offensichtlich, was zeigt, ist zum Beispiel, Jürgen Kressel hat 2010 die Anzeige gestellt. Ich habe 2012, 2 Jahre später, einfach beim Verteidigungsministerium in Mexiko nachgefragt. Es gibt in Mexiko ein Instrument, mit dem man ganz offiziell anfragen kann, wie viele Waffen haben Sie gekauft und wo sind die hingekommen. Da sagte das Verteidigungsministerium freimütig, so und so viele Waffen sind in die und die Bundesstaaten gegangen. Dabei wurde dann erstmal offensichtlich, dass eben die Hälfte in diese Bundesstaaten gekommen ist, in diese nie hätten gehen dürfen. Aber zu diesem Zeitpunkt hatte die Staatsanwaltschaft noch nicht mal beim Kunden nachgefragt, wo denn die Waffen hingeliefert wurden. Also wir, beziehungsweise der Anwalt Holger Rothbauer, hat dieses Papier, diese offizielle Anfrage an das mexikanische Verteidigungsministerium der Staatsanwaltschaft übergeben. Dabei wäre das ja eigentlich Aufgabe der Staatsanwaltschaft, wenn eine Anzeige erstattet wird, dass man verfolgt, dass man zuerst, ich bin jetzt kein Jurist, aber meine Logik sagt mir, man fragt doch zuerst mal den Kunden, stimmt das, dass die Hälfte der Waffen in Regionen gegangen ist, in die sie nie hätte gehen dürfen? Und das ist für mich paradigmatisch für den ganzen Umgang mit Rüstungsexporten. Insofern Risiko relativ.
Ein rechter Unwillen da seitens zum Beispiel der Staatsanwaltschaft sowas weiter zu verfolgen, auch eben gerade in Bezug auf den Prozess in Stuttgart, der sich explizit auch auf die illegalen Waffenlieferungen und noch nicht zum Beispiel auf sowas wie die vermuteten Schmiergelder bezieht. Welche Hoffnungen haben Sie denn da noch in zum Beispiel den Prozess oder andere Aktionen beziehungsweise auch die Recherchen von Ihnen und Ihren Kollegen da weiter Aufklärung in diese Fälle auch zu bringen?
Also ich meine, der Fall ist ehrlich gesagt schon, er ist eigentlich klar, dass bestimmte Leute da noch vor Gericht gestellt werden müssten, dass zumindest mal gegen die ermittelt werden müsste. Da gibt es auch Namen von Leuten vom Bundeswirtschaftsministerium oder eben von der Politik. Ob das gemacht wird, ich glaube, wir müssen einfach weiter dranbleiben. Also weiter immer wieder neue Informationen bringen, um das Offensichtliche auch als solches darzustellen, sodass die Strafverfolger nicht drumherum kommen, doch nochmal irgendwann die Ermittlungen aufzugreifen. Da habe ich Hoffnung, aber bin mir jetzt auch nicht sicher. Ich befürchte ein bisschen, dass dieser Fall damit ad acta gelegt werden soll, dass man sagt, okay, diese 6 Verantwortlichen, die haben wir jetzt vor Gericht und die werden auch verurteilt, natürlich nicht zu einer besonders hohen Strafe. Theoretisch könnten die bis zu 10 Jahre Haft kriegen oder 8 auf jeden Fall. Verstoß gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz und gegen das Außenwirtschaftsgesetz. Aber ich gehe nicht davon aus, dass es da Haftstrafen dafür gibt.